bist zu schnell für mich.
Ich hab nur reserviert.
Ja, finde ich gut. Noch darf man sich ja hinsetzen.
Mein historischer Moment. Da hängt ein Schild Vorbeiverbot.
Wie spät ist es?
Ja, wir müssen noch nicht, wir dürfen noch verweilen. Wir haben jetzt 11.39 Uhr. Ab 15 Uhr.
Also können wir hier noch knapp 3,5 Stunden rumgammeln.
Genau.
Wir
blicken auf die berühmte Pegeluhr am Rheinufer und daneben ist ein Schild, da steht drauf Vorbeiverbotszone. Bitte gehen Sie weiter. Und weißt du, woran mich das die ganze Zeit erinnert?
Nee.
Kennst du diese Szene bei der nackten Kanone, wie Frank Drebin vor so einem Haustier immer ruft, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Und dahinter explodiert alles und fliegen Menschen durch die Gegend. Naja, aber vielleicht auch mein Problem. Vielleicht war das zu albern, schneid's raus.
Nein, du sagst immer, schneid's raus. Die guten Sachen muss ich immer rausschneiden, weil dir das peinlich ist, weil du so ein seriöser Redakteur bist. Kommt nicht in die Frage. Revolution. Ich lass das drin.
Verrückt jedenfalls.
Verrückt. Total verrückt. Und nur eins unserer Themen heute im Rheinpegel. Außerdem sprechen wir, das ist jetzt eine Überraschung für dich, weil ich glaube, das weißt du noch gar nicht, mit unserer lieben Kollegin Nicole Kampe über das B8-Center.
Ach, wie schön. Der einzige Grund, warum ich immer die Autobahn finde, ist am B8-Center abbiegen. Wie soll's weg? Und wir sprechen über die Entschlammung im Volksgarten. Ein Thema, über das ich erst ein bisschen grinsen musste, das aber ernsthaft die Leute bewegt, weil das wirklich total krass aussieht.
Ja, und es ist auch wirklich interessant. Ich war ja da und hab's mir angeguckt. Das ist echt ganz spannend. Also wenn man sich gefragt hat, was das für ein riesiges Trampolin ist im Volksgarten.
Ich hab eher an gestreulische Wale gedacht, als ich das gesehen habe.
Ja, so ein bisschen. Jetzt inzwischen sind sie ja auch sehr nass.
Jedenfalls ist mein Name Anne Lieb und ich sitze vor der Pegeluhr in der Altstadt mit Helene Pawlitzki.
Ihr hört Folge 146 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,2 Meter, ne? Nee, doch, 3,2 Meter, oder?
Ja, live abgelesen für euch.
Ja.
Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Ein Novum. Eigentlich, ich wollte dich ja anrufen und fragen, wo treffen wir uns, ne? Eigentlich total logisch, dass wir uns hier treffen.
Ja, ich war ein bisschen zu früh, bin die ganze Zeit diese Promenade rauf und runter und hab gedacht, wo sonst soll man sich außer bei der Pegeluhr treffen?
Ja, und jetzt sitzen wir hier mit Masken, deswegen sind wir so ein bisschen semi-gut zu verstehen. Ich hoffe, es geht trotzdem, weil hier ja Maskenpflicht herrscht.
Ja, und die herrscht auch schon vormittags. Ich glaube, viele Leute denken jetzt ab 15 Uhr, aber das ist dann das Verweilverbot.
Was ist eigentlich ein Verweilverbot, Arne?
Ja, ein Verweilverbot ist eine Regelung, die besagt, bitte gehen Sie weiter. Man darf gehen hier durch die Altstadt. Also namentlich ist es ausgeweitet zwischen Rheinterrassen, also gilt hinten schon ein Fortuna-Bütchen, bis zu dieser Dreieckswiese vor dem Kitt, also hinten an der Rhein-Kniebrücke. Und in diesem ganzen Bereich gilt, bitte nur gehen, nicht stehen bleiben. Also wer sich ein Eis kauft und zum Beispiel sich hier auf die Bank setzen möchte, um es zu verzehren, der begeht eine Ordnungswidrigkeit.
Ja, und jetzt, was wir hier jetzt machen, auf dieser Bank sitzen, ist quasi dann in wenigen Stunden nicht mehr erlaubt. Das ist schon, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass. Aber dann habe ich gedacht, in Großbritannien ist das schon ganz lange so. Da darf man sich auch nicht auf Bänke setzen. Wusstest du das? Nicht zu zweit jedenfalls.
Nee, wusste ich nicht.
Ja, aber das lockern sie jetzt langsam wieder.
Wobei ich eine Sache sagen muss, wir haben ja mit diesem Podcast immer das Problem, wenn wir Breaking News oder Developing News, sagte man, würde man glaube ich in den USA sagen, bearbeiten. Es gibt momentan einen Eilantrag, der zu dieser Stunde dort hinten vor dem Verwaltungsgericht hier in der Nähe bearbeitet wird. Da beugen sich gerade einige Richter und Richterinnen drüber und denken darüber nach. Es könnte sein, dass das Verweilverbot zu der Zeit, wenn dieser Podcast kommt, schon wieder passé ist. Da müssen wir, glaube ich, wieder so eine Aktualisierung einfügen. Trotzdem ist die Geschichte, selbst wenn es nicht kommen würde, interessant genug, um mal darüber zu reden.
Es ist ja mal so, alle, die vorhatten, am heutigen Tag oder am Wochenende hier auf einer Bank zu sitzen, am Rheinufer, an der Rheinpromenade, die können ja einfach nochmal gucken, was sich inzwischen ereignet hat. Aber also, ich habe mich halt schon gefragt, als ich das gelesen habe, so, das ist ein relativ scharfes Schwert, dem muss ja was vorausgegangen sein, wo die Politik und die Polizei gedacht haben, holla, das geht aber nicht.
In der Tat, man muss die Geschichte von dem ersten Frühlingstag an erzählen und dass jetzt das so scharfe Schwert gewetzt wird, könnte man damit erklären, dass die Stadt Düsseldorf erst mit einer recht stumpfen Klinge letztes Wochenende versucht hat, hier in die Schlacht zu gehen, um einem ziemlich bescheuerten Bild zu bleiben.
Ich find's gut. Und als da wäre, also erzähl mal, was ist passiert?
Ja, es wurde Frühling, passend zum letzten Wochenende. Wir alle erinnern uns. Und
es war schön.
Ja, es war traumhaft schön. Und es war so ein Masseneffekt nach diesem Lockdown. Alle sitzen seit Monaten zu Hause.
Der Lockdown ist ja noch, aber trotzdem.
Ja, ja, klar, der Lockdown ist noch. Alle sitzen seit Monaten zu Hause, haben Frust bis dort hinaus und wollen was erleben. Lesen oder spüren spätestens morgens, wenn sie das Fenster aufmachen, der Frühling ist da. Und ich hatte das Gefühl, es war bei Strafe verboten, am Wochenende in der Bude sitzen zu bleiben. Und Das hat dazu geführt, dass die ganze Stadt brechend voll war. Also ich war viel unterwegs, irgendwie in Flingern. Ich war auch im Volksgarten mal und ich war auch mal am Rhein. Es war überall brechend voll. Wobei, in Klammern, man sollte es jetzt auch nicht überhysterisieren. Ich fand, die Leute haben sich eigentlich ganz anständig auf Abstand gehalten. Es war nur schlicht und ergreifend so, eine ganze Stadt war auf den Beinen.
Ich würde auch sagen, wenn ich mir die Fotos so angeguckt habe, war es auch ein bisschen unterschiedlich, weil es einfach geografisch unterschiedlich war. Ne? Also hier muss man ja sagen, am Rheinufer, an der Rheinpromenade hast du ja immer dieses Problem an den Kasematten. Wenn die Leute da erstmal unten sind, können sie ja nicht einfach wieder rauf. Und dann knubbelt sich das dann natürlich gegebenenfalls. Das ist einfach so ein bisschen ein Schlauch. Und auch hier oben ist es ja so, ist es begrenzter Platz. Das heißt, wenn eine bestimmte Anzahl von Leuten ist, kannst du nicht mehr ausweichen. Während wenn du jetzt zum Beispiel da drüben am Rheinufer unterwegs bist oder so, da hast du ja eine deutlich breitere Schneise, die du schlagen kannst. So, ne?
Ja, und ich finde, man muss die ganze Sache differenziert betrachten. Es gab jetzt auch so einige populistische Kritik auch von der AfD an diesem Vorgehen der Stadt jetzt mit dem Verweilverbot, so unter dem Motto, die Stadt Düsseldorf will den Menschen die Frischluft verbieten, dabei ist sie doch so gesund. Und das ist ehrlich gesagt wirklich totaler Humbug, weil man zwei Dinge eben sehen muss. Das eine ist, die Frage ist ja, was man draußen macht. Und die Altstadt, deswegen ist es auch erklärlich, warum wieder so viel über die Altstadt mal wieder geredet wird. Wer in die Altstadt geht, will vielleicht auch nur spazieren gehen, aber wer in die Altstadt geht, will vielleicht auch trinken. Und es gab eben hier außer Haus Bierverkauf und Bratwurstverkauf und es gab eben schon auch so Gruppen, die sich hier trafen, um zu feiern. Und das ist einfach ein Unterschied zu Spazierengehen im Stadtpark. Ne? Und das ist so, dass das in der Altstadt eben eine spezielle Situation ist, die dazu führt, dass die Leute eben noch anders gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen oder überhaupt gegen die Kontaktbeschränkungen verstoßen, obwohl sie ja eigentlich draußen unterwegs sein dürfen. Und das andere, was die Altstadt so besonders macht, ist, dass die Altstadt ein Anziehungspunkt weit über die Stadtgrenze hinaus ist. Und das war es auch am Wochenende. Hat das Ordnungsamt festgestellt, weil die dann zumindest die ein oder andere Ordnungswidrigkeit, also insbesondere Maskenpflichtsgebotsverletzungen, sanktioniert haben. Und dann nimmt man die Personalien auf. Und 60-70% der Menschen, die dort ohne Maske angetroffen wurden, kamen nicht aus Düsseldorf, sondern aus dem Umland. Also kurz gesagt, das halbe Ruhrgebiet hat sich nach Düsseldorf aufgemacht, so.
So. Es waren ja sogar Poser wieder hier, ne? Mit Autos, getunten Autos.
Genau, diese Autoposer-Szene war auch da. Die habe ich auch noch Freitagabend gesehen. Da hat die Polizei ordentlich kontrolliert, weil sie die auch hier nicht haben wollen. Und was ich immer total irre finde, es hat wieder keiner die Zufahrt zur Rheinpromenade richtig zugemacht. Da waren teilweise Leute, jetzt nicht mit Poser-Autos, sondern einen eher so mit Opel Astras, die aus Wuppertal kamen, sich offensichtlich hier vergnügt haben und dann einfach mal auf der Rheinpromenade vor der Staatskanzlei geparkt haben. Fand ich total irre.
Weil ich es kann.
Weil ich es kann und eben, das ist der Punkt, weil auch keiner es so richtig verhindert hat. So, und dann war halt großer Aufschrei, Montag, Rheinische Post, Behörden versagen, Kollegen haben das super gemacht, am Wochenende waren hier unterwegs und es war einfach ganz klar, wenn man das jetzt so laufen lässt, hat man nächstes Wochenende hier den Hard Party Hotspot NRW, glaube ich, NRW-weit in Düsseldorf gewonnen. Und dann dauerte es sehr lange am Montag, bis die Stadt reagierte, weil man da tagte und tagte und tagte und abends gab es eine wirklich ganz denkwürdige Pressekonferenz mit dem Leiter unseres Corona-Krisenstabs und dem Ordnungsdezernenten, die sagten, wir sind gerade dabei, auf diese Weise unseren Vorteil coronamäßig zu verspielen, denn die Inzidenz ist momentan in Düsseldorf ja geringer als im ganzen Umland, also eigentlich sind die Zahlen wirklich ganz gut und haben gesagt, so, hier muss jetzt sofort gehandelt werden, wir machen uns Sorgen, der Ordnungsdezernent hat eingeräumt, dass man unterschätzt hätte, wie voll es wird. Also natürlich wusste man erst frühes Wochenende, es wird voll, aber so wörtlich nicht in der Fülle hat man das erwartet. Ja, und dann gab es noch Streit, weil die Polizei wohl mit sehr geringem Aufgebot da war. Die Stadt hatte versucht, die Polizei dazu bewegen, wieder die Hundertschaft einzusetzen. Das ist offenbar nicht passiert. Ist jetzt kompliziert zu erklären. Die Polizei ist ja nicht städtisch, man muss die also anfordern und da gibt es immer mal so Reibereien. Kurz gesagt, es waren nur so ein paar Ordnungsamtsleute da, und die haben letzten Endes irgendwann aufgegeben, weil wohl auch das Problem war, die Stimmung war dann so schwierig. Dann kamen halt diese vereinzelt Ordnungsamtsleute, versuchten hier Maskenpflichtsknöllchen zu schreiben. Dann gab es Diskussionen und Palaver, weil die Leute sagten, warum denn wir und nicht der da hinten und so. Und irgendwie gab es dann einen ziemlichen Kontrollverlust der Behörden hier. Die haben sich dann offensichtlich im Ordnungsamt auch mehr oder weniger zurückgezogen.
Ab irgendeinem Punkt muss man ja sagen, hast du ja auch nicht mehr die Wahl, kontrollierst jetzt jeden Einzelnen und schreibst jedem Einzelnen ein Knöllchen. Oder andersrum, du stehst vor der Wahl, schreibe ich jedem einzelnen Knöcheln, der irgendwas tut, was er nicht tun soll, oder räume ich hier komplett einfach alles leer, ne? Und das ist ja dann richtig große Aktion.
Ja, und das ist so, das Learning, das ist ja wie bei jedem Polizeieinsatz. Wenn du nicht von Anfang an ein klares Konzept hast und eine Lage ist so eskaliert und eine Altstadt ist voll und die haben alle das vierte Alt getrunken. An der Stelle musst du ja schon eine Polizeihundertschaft haben, um die dann alle mit Wasserwerfern wieder nach Hause zu kriegen. Ich übertreibe jetzt etwas. Aber du hast dann auf jeden Fall eine Lage, die ist ganz schwer wieder kontrollierbar. Und dann, das ist eben die Konsequenz auch jetzt mit dem Verweilverbot. Das hat den Vorteil jetzt, wenn die Ersten anrücken heute Nachmittag und sich mit dem Bier hier hinsetzen wollen, dann gibt's direkt eine Handhabe zu sagen, Freunde, geht mal weiter. Und da muss man halt sehr gespannt sein, was passiert. Sitzen die dann alle am Paradiesstrand und im Rheinpark, also knapp hinter den Grenzen, oder gehen die alle wieder nach Hause? Und ich glaube, das Wichtige war eben, dieses große Signal zu setzen, dass vielleicht auch jetzt viele Menschen sagen, oh, Düsseldorf, das lohnt sich nicht dieses Wochenende. Da gibt es ja nur Ärger in der Altstadt.
Also Quintessenz, Verweilverbot. Man darf hier nur gehen, nicht mehr stehen. Zumindest zu bestimmten Zeiten. Freitag 15 bis 1 Uhr, Samstag, Sonntag 10 bis 1 Uhr. Was gibt es sonst noch für Maßnahmen? Das Ufer wird gesperrt für Autos, ne, auf jeden Fall.
Genau, diese Zufahrt habe ich gerade beschrieben. Mannesmann Ufer wird gesperrt. Es gibt eine Ausweitung der Maskenpflichtzone auf dieses ganze Gebiet zwischen Kitt und Fortuna-Bütchen und man ist auch ziemlich auf die Gastronomen nochmal zugegangen. Also ein großes Problem war auch der Karlsplatz, dieser wunderbare Wochenmarkt, der eben auch sich zu einem großen Treffpunkt entwickelt hat und da hat der Ordnungsdezernent Montag deutlich gesagt, da wird es ein unangenehmes Gespräch geben und wenn der Karlsplatz es nicht hinkriegt, auf Eigenverantwortung da ein Hygienekonzept durchzusetzen, also sprich auch diese Gruppen zu entzerren, dann wird es da auch Verbote für den Karlsplatz geben. Und das Thema ist so wichtig, dass das ZDF gerade vor unseren Augen eine Straßenumfrage tut.
Ja, witzig, ich bin gerade am Karlsplatz vorbeigefahren und habe gedacht, das ist so die letzte Oase, die den Düsseldorfern noch bleibt, weil es halt ein Markt ist und du kannst da nicht viel machen, wenn die Leute da kommen. Aber ist dann wohl dann doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Nein, ist ja auch richtig so. Ich war gerade eben da, es ist total gesittet, einkaufen kann man da, es ist alles total schön und wie immer, aber man soll eben da nicht sich das Pikolöchen nehmen und dann noch ein zweites Pikolöchen und dann irgendwann ist es total voll.
Hat da jetzt Stefan Keller, der Oberbürgermeister, so hart durchgegriffen, wie er das mal angekündigt hat, der alte Ordnungskräfte stärker?
Weiß ich nicht. Also interessant ist, was ich dabei gelernt habe, ist, wie gering die Kapazität dieses Ordnungsamts ist. Also ich habe eben erzählt, die haben in der Altstadt es nicht mehr geschafft, die Lage zu befrieden, haben dafür aber alle Kräfte, die überhaupt im Einsatz waren, schon gebraucht für diesen Einsatz. Das heißt, im gesamten Rest der Stadt ist am Wochenende offensichtlich fast überhaupt nicht mehr kontrolliert worden. Dabei hätte es da auch genug Gründe wahrscheinlich gegeben, mal das ein oder andere Knöllchen zu schreiben. Das fand ich ganz interessant. Also man merkt, dieses Ordnungsamt ist eben zumindest in der personellen Besetzung ohne die Polizei in bestimmten Situationen ziemlich hilflos. Das fand ich interessant. Und das andere ist, ja, Keller hat jetzt durchgegriffen. Das fand ich auch richtig. Was sollen die jetzt auch machen? Das kann man nicht tolerieren. Sonst ist dieser ganze Lockdown eigentlich auch ziemlich vorbei. Also wenn man solche Sachen laufen lässt, dann gibt's da eine ziemliche Massendynamik. Keller hat sich dann auch noch mal mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt am Dienstag und hat halt eben genau das gesagt. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, wir müssen zusammenstehen, sonst wird es eben nichts mit den Lockerungen, die wir uns alle so sehnlich wünschen. Und hat auch gesagt, er versteht, auch klar, er versteht, dass die Leute natürlich gerade raus wollen, dass sie ein großes Bedürfnis haben, sich zu treffen. Man muss ja jetzt auch aufpassen, dass man jetzt nicht zu weit schießt und alle verteufelt, die mal Lust haben, draußen ein Bier aufzumachen, also, ne, um den Grill anzuschmeißen. Das ist, glaube ich, was jetzt gerade im Frühling nach den ganzen Monaten ein großes Grundbedürfnis ist.
Okay, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also du hast schon gesagt, Eilantrag beim Verwaltungsgericht, kann immer noch sein, dass zumindest das Sitzen auf einer Bank dann doch wieder erlaubt ist, aber die anderen Maßnahmen ja wahrscheinlich weiter in Kraft bleiben.
Ja, man muss eben sehen, das ist juristisch auch alles nicht ganz einfach. Stadt Düsseldorf hat ja mit dieser allgemeinen Maskenpflicht schon vor Gericht verloren und Anfang des Jahres haben sie auch mit so einem Alkohol-Außer-Haus-Verkaufsverbot auch schon verloren. Man muss solche Maßnahmen immer wieder begründen, wenn Bürger klagen und da muss man immer erklären, warum diese Maßnahme angemessen ist und deswegen wird auch nach dem Wochenende neu bewertet. Also wenn jetzt in der Altstadt alles ganz gesittet ist, kann sein, dass es nächstes Wochenende schon wieder diese Schilder, die wir gerade sehen hier, nicht mehr gibt. Und richtig spannend wird es, glaube ich, auch, wenn dann mal der Frühling richtig durchbricht und dann werden die Kneipen vielleicht oder Restaurants wieder geöffnet, wie man es hinkriegt, dann das Ganze hier kontrolliert zu halten und nicht so unter dem Motto, juhu, die Restaurants sind wieder auf, gibt's eben und alle nach Düsseldorf. Das wird eine ganz, ganz schwierige Kiste, so eine kontrollierte Lockerung in diesem Freizeitbereich hinzukriegen, denn wir alle haben am letzten Wochenende gelernt, das Bedürfnis nach Ausgelassenheit ist sehr, sehr hoch und ich finde das auch mehr als verständlich.
Nicole Kamp ist da.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Und ich komme erkannt, weil du eine Maske trägst.
Ach, Helene, meine schönen Augen, weißt du doch immer, wer ich bin.
Der hat mir gerade erzählt, dass wenn ich meine Maske habe, dann mein Lippenstift total verschmiert ist. Jetzt muss ich die für den Rest des Tages tragen.
Armes Ding.
Schlimm, ne?
Hast du auch Lippenstift drauf unter einer Maske?
Fürs Riechgefühl. weiß das doch. Wir Frauen müssen uns um uns kümmern und so. Lese ich doch in jeder Zeitschrift. Wir müssen mal reden über ein Gebäude, was, finde ich, sowohl vom Spirit als auch geografisch weiter fast nicht weg sein könnte von der Rheinpromenade und den umliegenden Gebäuden. Das sogenannte B8-Center, von dem ich mich immer frage, wieso heißt das nochmal eigentlich so?
Du, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil an der B8
liegt. An der B8 liegt wahrscheinlich.
Okay, ja, ich weiß gar nicht, wo die
B8 ist. Doch, Lastring B8, doch, ist B8.
Okay. Ist eine Schönheit, ne, Arne?
Ja, es ist eine Schönheit, ist auch, ich finde es immer toll, wenn man da bei dem Saturn ist, dass man da irgendwie diese super steile Rampe hochfahren muss. Es ist auch irgendwie einfach originell.
Originell slash ein Angstraum für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich war da immer direkt, also ich war da seit Jahren nicht mehr. Wenn man da hinfährt, fährt man dann mit dem Auto direkt vor, springt irgendwo rein, oder nicht?
Ja, ich wohne da ja in der Nähe, dann fahre ich manchmal schon mit dem Fahrrad hin. Und das Erste, was immer passiert, ist, dass ich nie weiß, wo ist eigentlich der Zugang zu was? Ich kenne mich da auch zu schlecht aus, muss man sagen. So dass ich da immer rumfahre, kilometerweit, irgendwelche Rampen rauf und wieder runter und mich frage, wie finde ich jetzt den Eingang zum Saturn? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist jetzt wahrscheinlich ein Problem, das hat keiner außer mir, gebe ich zu. Aber für mich ist es so, ich irre da immer rum durch irgendwelche schlecht beleuchteten Treppenhäuser zu irgendwelchen Parkflächen. Ich fühle mich da nicht wohl.
Was ist denn da jetzt noch drin überhaupt? Da ist noch ein Lidl drin, ne?
Genau, oben ist der Lidl. Dann gibt es noch den Chinesen, den Lufeng. Der übrigens für all jene, die tatsächlich mal außergewöhnliches chinesisches Essen essen wollen, wie zum Beispiel Hühnerbeine, sehr empfehlenswert ist. Es gibt den Rollerfachmarkt unten. Es gibt noch eine Bäckerei.
Wo man nicht Roller kaufen kann, sondern Möbel, ne?
Richtig. dann gibt's noch die Bäckerei. Dann hast du noch so eine Selbstbedienungs-Sparkassenfiliale und das Schlemmereck. Und ich habe mal versucht reinzugehen, um zu gucken, was noch da ist. Die haben aber tatsächlich die Türen verschlossen wegen Corona. Ich kann jetzt gerade aktuell nicht mehr sagen, was noch drin ist. Ah, die Bowlingbahn und Merkur-Spielothek.
Stimmt, das Schlemmereck.
Die berühmte Bowlingbahn, wo Lukas Rieger zu Gast war, denkwürdigerweise. Ihr erinnert euch nicht, weil ihr beide bei der Rheinpegel-Folge nicht dabei wart. Aber Lukas Rieger, der große Influencer, den nur Menschen kennen, die unter 20 sind, der war da und ich war auch da. Es war, ist auch eine schöne Folge mit Laura Ime damals gewesen.
Oh, schade, bin ich wieder raus.
Reminiscing zu Ende. Okay, also, wie denken denn eigentlich die Leute, die drumherum wohnen, über dieses B8-Center?
Ja, das ist so eine geteilte Meinung. Also die direkten Anwohner von der Kiefernstraße, die haben sich nie so richtig anfreunden können mit diesem Einkaufszentrum, weil die gesagt haben, das ist ein städtebaulicher Unfall. Also das finde ich ein sehr schönes Zitat, weil tatsächlich, wenn wir das mal ganz emotionslos betrachten, das ist ein Klotz mit Rampen, einem riesen Parkplatz daneben. Also keine Meisterleistung, ist kein, darüber kann man auch streiten, aber es ist kein Kühlbogen.
Ne? Nicht direkt.
Richtig. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die so ein bisschen im Viertel verteilt wohnen, die sich tatsächlich gefreut haben damals, weil du das erste Mal einen richtigen Supermarkt hattest, fußläufig. Es hat einen richtigen Schandfleck dann tatsächlich ersetzt, weil ja 10 Jahre lang davor eine Brandruine dort stand. Teppich Frick.
Was, wieso hat es da gebrannt?
Ich weiß gar nicht mehr, warum es da gebrannt hat. Das war 1998, also da bin ich fast noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen.
1998, meine Freundin war, ja.
Das war 96.
Stimmt.
Jedenfalls hat es 98 gebrannt und es stand wirklich bis zum Abriss 2008 da, also verrußte Mauern, zerborstene Fenster. Und viele waren tatsächlich erstmal froh, dass dieses Ding wegkommt, dass diese Brandruine verschwindet.
Mhm. Okay. Kannst du mal beschreiben, wie es da heute aussieht? Nochmal, also wir wissen jetzt, was drin ist, aber wie sieht es da aus tatsächlich?
Ja, du hast tatsächlich diesen Klotz, wenn ich das jetzt mal ganz wertfrei sagen darf. Also es ist ein Kasten mit rotem Backstein, tatsächlich in einem relativ guten Zustand, wie ich finde. Es wurde auch, glaube ich, auch recht hochwertig gebaut mit diesen roten Backsteinen, die wirklich kaum Abnutzungserscheinungen zeigen. Es gibt diese Rampen, es gibt halt diesen riesengroßen Parkplatz, der tatsächlich also schon damals so ein bisschen in der Diskussion stand, weil das ja noch eine recht innerstädtische Lage ist und gerade in der Innenstadt eben Wohnraum gebraucht wird. Ja, ansonsten hast du halt am Eingang diesen, ich nenne es jetzt mal Marterpfahl, also ziemlich hoch, der eben diese Geschäfte in diesem Zentrum bewirbt. Ja, und das ist dann also recht versiegelt. Ja.
Ich finde auch, wenn man dran vorbeifährt, sieht man in erster Linie diese Mauer, ne?
Von außen. Das schließt so zur Hauptstraße ab, ne? Das stimmt. Das war wahrscheinlich auch so eine Taktik. Also, es öffnet sich so zu diesem riesen Parkplatz in die andere Richtung. Wenn man vorbeifährt, sieht man immer diese Mauer. Und wie gesagt, ich kenne das hauptsächlich, weil Leute immer sagen, beim Saturn rechts abbiegen. Also, es ist irgendwie schon total prominente Stelle offensichtlich. Warum gehst du jetzt davon aus, dass die Tage des B8-Centers in nicht allzu ferner Zukunft gezählt sein könnten?
Tatsächlich wurde das Einkaufszentrum Anfang Februar verkauft an einen Projektentwickler aus Leverkusen, Cube Real Estate. Und die sind gar nicht so unbekannt, weil die nämlich schon auf diesem besagten Parkplatz, den wir gerade schon angesprochen haben, ein Projekt entwickeln gerade, gemeinsam mit den Anwohnern, wo eben Wohnen und Büro und ein bisschen Geschäfte hinkommen soll. Und die haben das gebaut und wir reden jetzt auch nicht davon, dass dieses B8-Center morgen oder nächste Woche abgerissen wird, sondern das ist irgendwo so in 5, 6 bis 7 Jahren dann tatsächlich Thema, weil eben auch noch längere Mietverträge dort drin sind und die halt jetzt erstmal das eine Objekt entwickeln und dann mal schauen, was eben mit dem anderen möglich ist.
Und es gibt Leute, die sind traurig darüber.
Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sind traurig darüber.
Ich frage deswegen, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, die meisten Leute werden sich doch freuen, wenn das Ding abgerissen wird und da Wohnungen entstehen.
Ja, das Thema Wohnen ist ja in Düsseldorf immer ein ganz großes, weil ob die Wohnungen dann tatsächlich nachher bezahlbar sind für jene Düsseldorfer, die normal verdienend sind, steht eben auf einem anderen Papier. Und gerade auch der Saturn, den wir eben schon ansprachen, ist ja sehr beliebt bei den Leuten, weil du hast ja jetzt zum Beispiel hier in der Innenstadt an der Köhe Saturn, aber du findest ja hier nie einen Parkplatz direkt vor der Tür oder du musst dann in die Tiefgarage und zahlst einfach 1 Million Euro Parkgebühr. Und da kannst du wirklich vorfahren, du wirst gut bedient und kannst auch fahren, wenn du nichts gekauft hast wieder, ne? Und dann guckst du am nächsten Tag nochmal.
Ist denn an der Stelle möglich, nur noch Wohnen zu machen? Oder also das, da hat die Politik da bestimmt auch ein Wörtchen mitzureden, ob da auch noch weiter Einzelhandel ist oder so? Ist da schon irgendwas zu erfahren?
Also es gibt tatsächlich schon mal so grobe Pläne und Ideen. Also es wird tatsächlich auch immer noch Gewerbe geben. Vermutlich auch Richtung Einkaufszentrum, irgendwie sowas für das Viertel. Eben auch wenn dann gerade nebendran auf dem Parkplatz noch Wohnungen stehen, wirst du natürlich irgendwie Nahversorger brauchen. Es kann natürlich auch sein, dass die eben gerade an dieser vielbefahrenen Straße irgendwie einen Riegel drumherum machen, der irgendwie Büros ist. Aber das ist alles jetzt noch in weiter Ferne. Mal gucken, was die so noch aus sich rauskitzeln lassen in den nächsten Wochen.
Wovon hängt das denn ab? Frage an euch beide, ob da am Ende bezahlbare oder nicht so bezahlbare Wohnungen entstehen eigentlich.
Im Grunde gibt es ja in Düsseldorf keine so richtig schlechten Lagen mehr. Da ist ja auch direkt gegenüber ist ja auch so ein Wohnprojekt gebaut worden. Ja,
Flinkarre
heißt das. Ne? Sind ja so Lagen, wo du wahrscheinlich vor 20 Jahren gesagt hättest, das ist ideal für einen Baumarkt. Jetzt ist es, ne, wird darüber geredet, genau wie am Wehrhahn, dass man auch sowas. Und ich kenne da die Preise nicht, aber in der Regel ist ja jetzt nicht besonders billig, was gebaut wird in Düsseldorf. Und es wird sicherlich auch davon abhängen, wie die Stadt da verhandelt mit dem Investor. Also die Stadt hat schon gewisse Instrumente, die jetzt auch mehr noch genutzt werden sollen. Handlungskonzept Wohnen gibt es in Düsseldorf, wo so eine bestimmte Zahl von bezahlbaren und öffentlich geförderten Wohnungen festgeschrieben wird. Es gibt auch generell natürlich, bestimmst du das ja auch dadurch, indem du mit dem Investor darüber redest, was da passieren soll und zu was er sich sonst verpflichtet, ob da jetzt noch eine Kita hin soll und dies und das. Also das ist schon auch Verhandlungssache. Ansonsten würde ich, wenn ich mir so die Preise für Neubauten angucke, eher vermuten, dass es eher teuer wird.
Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade eben, es gibt diese Instrumente, die die Stadt auch tatsächlich einsetzt und auch inzwischen, glaube ich, sehr gut durchdrücken kann. Gibt natürlich immer wieder die Forderung nach noch mehr bezahlbarem Wohnraum. Aber Hand aufs Herz, ne? Wenn du Investor bist, würdest du auch sagen, du willst ein bisschen Geld damit machen. Ne? Und du kannst dann auch nicht nur bezahlbaren Wohnraum und nur geförderten Wohnraum machen.
Ich denke die ganze Zeit, es wäre ja, wenn das jetzt so ein bisschen polarisiert, das abzureißen und auch die Frage, was kommt da jetzt stattdessen hin, nur Wohnungen, Mischnutzung oder irgendwas ganz anderes, wäre es ja eigentlich eine super Gelegenheit, um eine sehr, sehr ausgiebige Bürgerbeteiligung zu machen eigentlich, ne?
Das ist auch die Idee tatsächlich. Also wie gesagt, wir reden von der Zukunft 5, 6, vielleicht 7 Jahre. Tatsächlich ist der Investor inzwischen bekannt dafür hier in der Stadt, also hat das auch sehr einmalig aufgezogen, dass er wirklich direkt im Gespräch mit den Anwohnern eben den daneben liegenden Parkplatz jetzt plant. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für das B8-Center genauso einen Weg gibt. Und inzwischen gibt es auch von der Stadt tatsächlich diese Öffentlichkeitsbeteiligung bei vielen Projekten. Was aber natürlich noch schöner ist, wenn eben der Entwickler direkt mit dem Viertel spricht. Also ich glaube, da kriegst du nochmal ein ganz anderes Ergebnis raus.
Na gut, harren wir der Dinge. Kann ja nur besser werden. Oder? Also was Wohnungen angeht, auf jeden Fall.
Wir werden sehen. Ja, Wohnungen natürlich, klar, super, wenn sie da sind, aber wenn man sie nicht bezahlen kann, dann stehen sie auch irgendwann leer.
Ja, manche sagen so. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe da mal mit einem Professor von der FH drüber länger gesprochen, der sagte, also hauptsächlich geht es darum, dass man mehr Wohnungen haben muss. Und dann gucken wir mal, weil das sich ja auch verdrängt. Ne? Also wenn der Markt weniger gesättigt wäre, dann würden die Wohnungen ja auch günstiger werden von alleine sozusagen. Aber das ist natürlich weit weg. Weit weg. So, Arne, und jetzt darfst du mir mich mal zur Volksgartenentschlammung schlagen.
Ja, Die zahlreichen Menschen, die letztes Wochenende im Volksgarten unterwegs waren, haben da einen sehr seltsamen Anblick zu sehen bekommen. Ich habe wirklich aus der Entfernung gedacht, da war sein Wale gestrandet in dem Weiher da im Park. Überraschenderweise war das nicht der Fall. Und du hast herausgefunden, was da jetzt wirklich passiert.
Ja, ich habe auch ganz lange gedacht, was sind das eigentlich für komische, riesige Trampoline, die da aufgebaut wurden? Und ich meine, es ist so, es hängt ein Schild am Zaun, das heißt, prinzipiell kann man sich das schon so anlesen. Und witzigerweise habe ich mich mit zwei Frauen unterhalten, die da am Zaun standen und die sich das tatsächlich über diesen Zettel ziemlich gut selber erschlossen haben.
Guten Tag. Ich komme von der Rheinischen Post und mache einen Beitrag über dieses irre Konstrukt. Sie gucken sich das auch gerade ganz interessiert an sich.
Ja, genau, weil ich das noch nie gesehen habe.
Ein bisschen neugierig.
Haben Sie schon verstanden?
Eigentlich ja.
Können Sie mal erklären?
Ich glaube ja. Also hier ist ja unten der Schlamm. Unten. So, das wird so hoch angesaugt, rübergepumpt. In den Wasserstofftrennung rein gefiltert. Der Schlamm bleibt da. Das saubere Wasser wird weitergeführt in diesen, sag ich jetzt mal hier, Luftsäcken darüber. Was überläuft, wie wir es hier sehen, und der Rest kommt wieder ins Wasser zurück als sauberes Wasser. So sehe ich das, wenn es richtig ist.
Aber der springende Punkt ist, ich dachte mir, ich lasse es mir nochmal von Fachleuten erklären und habe mich dann getroffen auf der Baustelle mit einem Herrn vom Gartenamt und den, also zwei Herren vom Gartenamt genau genommen. Einer von denen ist nämlich zuständig für diese Entschlammungsaktion und die haben mir genau erklärt, wie das da funktioniert.
Okay, Entschlammung, lass mich raten, es geht darum, da ist Schlamm und der soll weg.
Du hast ja fast. Also, wenn du so einen Weiher hast, der ist ja auch nicht fürchterlich tief, und drumherum stehen Bäume und darauf schwimmen Tiere, also zum Beispiel Enten oder Gänse oder so, dann fallen da Dinge in den Teich. Also Blätter, Äste, auch ein bisschen Müll natürlich und auch sehr viel Gänse- und Entenhinterlassenschaften. Und dieses ganze Zeug setzt sich irgendwann im Wasser ab und bildet eine schöne Schlammschicht. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie sind mit so einem Erkundungsboot auf diesem Weiher gefahren und haben ausgemessen, wie tief der eigentlich ist, wie groß der ist und wie viel Schlamm da drin ist, um mal überhaupt rauszufinden, wie viel Schlamm da drin ist.
Und?
Viel Schlamm. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ich spiele dann unten ein.
Dafür brauchen die extra ein Boot?
Naja, sie wollten, also man muss natürlich ein bisschen wissen, wie viel Gigatonnen sozusagen Schlamm, nein, also wie viel Kubikmeter Schlamm muss man am Ende abtransportieren, damit man auch so ein bisschen abschätzen kann, wie lange dauert das eigentlich. Und es ist ja auch so, man stellt sich das so einfach vor mit dieser Entschlammung. Und früher, muss man sagen, ist man auch relativ brachial zu Gange gewesen. Da hat man nämlich einfach so ein Ding trocken gelegt, den Schlamm da weggebuddelt und dann wieder Wasser reingefüllt. Das Problem ist natürlich, damit killst du alles, was da ist. Ne? Also alle Mikroorganismen, alle größeren und kleineren Tiere, die da drin wohnen, sind erstmal weg. Füllst frisches Wasser rein und kannst dann hoffen, dass sich das wieder von alleine, ne? Alle Pflanzen wieder von alleine ansiedeln. Das ist nicht mehr so der Ansatz, den man heute verfolgt. Heute sagt man so, alle paar Jahre bis Jahrzehnte ist es mal eine gute Idee, da eine etwas größere Aktion zu machen und mit technischen Mitteln dafür zu sorgen, dass dieser Schlamm da abgesaugt wird sozusagen und getrennt wird vom Wasser. Das ist die Technik, die da angewendet wird. Das Wasser fließt wieder zurück. Der Schlamm liegt da noch eine Weile rum und dann irgendwann wird er abtransportiert.
Okay, und wofür braucht man dann Trampoline?
Ja, also die Trampoline, das sind im Grunde genommen sowas wie so ein riesiger Filter. Das Erste, was man braucht, ist aber ein Wasserbagger mit einem Rüssel. Wenn man auf den See guckt, den Weiher, sieht man erstmal so blaue Bojen und da hinten so ein lustiges Gefährt. Was ist das denn?
Ja, also die blauen Bojen, das ist dafür da, dass eine Leitung von dem Boot bis zu den schwarzen großen Säcken geht.
Die Leitung hängt unten an den Bojen dran.
Richtig, genau, damit die Leitung nicht untergeht. Und das Boot, was man da hinten sieht, das nennt man einen sogenannten Schwimmbagger. Dieser Schwimmbagger hat einen Rüssel und kann auf dem Wasser schwimmen. Ein normaler Bagger hat einen Arm zum Baggern, hat aber nichts zum Schwimmen und würde hier untergehen. Und so hat man halt einen Schwimmbagger und dieser Schlammbagger wühlt den Schlamm, der auf dem Boden ist, auf und saugt ihn über eine Saugleitung mit dem Wasser aus dem Teich an. Wie wir dann ja vorhin hier schon gesagt haben, gibt es dieses Flockungsmittel, was dann eingespritzt wird. Das ist ein biologisches Mittel, auf der Kartoffelstärke basierend. Das wird in die Säcke gespült. Dort setzt sich das ab, dann gibt es diese Feststofftrennung, die Herr Klein vorhin ja erklärt hat. Und dann kann nur noch aus dem Sack vom Prinzip sauberes Wasser rausgehen.
Ist das nicht schön?
Ein Wasserbagger mit einem Rüssel.
Ja.
Wer den Rüsselbagger noch erleben will, wie lange dauert das denn noch?
Das dauert nicht mehr fürchterlich lange. Die mussten zwar unterbrechen, weil es ja zwischenzeitlich so kalt war, dass alles eingefroren war. Logischerweise fließt dann das Wasser nicht mehr. Aber sie sind nur noch ein paar Tage zugange. zumindest mit der Rüsselbagger-Aktion. Dann aber als nächstes werden da noch eine ganze Weile diese Kissen zu besichtigen sein, die dann mit dem Schlamm drin sind, weil das erstmal das Wort, das charmante Wort, was benutzt wurde, heißt ausbluten. Da kommt noch eine ganze Weile Wasser raus. Und irgendwann liegt da dann nur noch der Schlamm. Und die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, Arne, ist, wie doll wird es stinken?
Wenn die Entschlammung gelaufen ist auf dem Wasser, bleiben die Säcke noch einen Monat hier liegen mindestens, weil die sogenannt noch ausbluten müssen. Also das heißt, es muss noch mehr Wasser austreten.
Abtropfen.
Ja, abtropfen ist genau das Richtige.
Hängt das nicht irgendwann an, tierisch zu müffeln?
Nein. Sie werden hier nichts, riechen Sie, gut, jetzt haben Sie eine Maske an, Sie werden nichts riechen.
Ich rieche jetzt auch nichts, zugegeben.
Aber Sie dürfen nachher gerne mal kurz die Maske abnehmen, Sie werden nichts riechen. Das ist das Tolle auch an diesen Säcken, es ist keine Geruchsbelästigung. Insofern kann das ohne Probleme hier liegen bleiben, bis das ausgetrocknet ist und dann wird es fachgerecht entsorgt.
Verstehe.
Ach, der bleibt da längerfristig liegen. Ja, ich hatte mal jetzt stillschweigend davon ausgegangen, dass da jemand mit der Schippe den dann immer alle paar Tage entfernt.
Und vor allen Dingen stinkt es auch irgendwann dann am Volksgartenweiher nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob es viele Menschen gibt, die das auch so erlebt haben, aber wenn man im Sommer mal am Volksgartenweiher unterwegs war, dann hat man gelegentlich schon mal so ein bisschen den Hauch der Verwesung in der Nase gehabt. Und das soll auch so ein bisschen weniger werden dadurch. Aber abgesehen davon, dass das natürlich diese ganze Entschlammung sehr, sehr gut ist für Pflanzen und Tiere, weil da nämlich mehr Sauerstoff im Wasser ist und das Gewässer nicht mehr umkippen kann so einfach.
Okay, aus der Reihe Rheinpegel-Ausflugstipps im Lockdown heute die Schlammkissen im Volksgarten. Vielen Dank. Ich glaube, ich hab das verstanden und dann wird es jeder verstanden haben.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt trotz Verweilverbot an der Rheinpromenade ein schönes Wochenende. Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstuxi für euch.
Hallihallo und einen wunderschönen Start in das Wochenende wünsche ich euch. Ich komme mal wieder mit dem Wochenendwetter zu euch und so richtig schlecht wird es eigentlich nicht. Wir haben gerade zum Samstag hin in der ersten Tageshälfte noch relativ dichte Wolken. Die werden dann im Laufe des Tages ein bisschen bröckliger, aber das so, dass wir so richtig wolkenlosen Himmel erleben, das wird vermutlich nicht der Fall sein. Die Temperaturen gehen zurück auf 3 bis 9 Grad. Der Sonntag wird uns abermals am Morgen dichtere Wolken bringen. Die werden nicht richtig kompakt sein, aber es wird zumindest dichtere Wolken und phasenweise auch für die Sonne relativ schwer sein. Und dann wird sich dann im Tagesverlauf erneut die Sonne besser durchsetzen können und die Temperaturen steigen dann mit relativ viel Sonne auf bis zu 11 Grad an. Und jetzt ist es nicht so hundertprozentig sicher, wie es dann auch im Detail weitergeht. Denn wir haben eine relativ komplizierte Wetterlage und die möchte ich euch kurz erläutern. Wir haben bodennah Hochdruckwetter und in der Höhe Tiefdruckwetter. Das sieht man ganz gut an den Windkarten, wenn man sich die für die einzelnen Luftschichten anguckt. Bodennah, die Luft zirkuliert um das Kernzentrum im Uhrzeigersinn. Und in der Höhe, so ab 5,5 Kilometer Höhe, zirkuliert die Luft dann plötzlich gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, unten hoch, oben tief. Und diese Mischung macht es unglaublich schwierig, vorauszusehen, wie das Wetter jetzt im Detail genau wird. Denn Hochdruckwetter steht eigentlich dafür, dass es wolkenlos ist, dass beispielsweise sich die Kondensation nicht so richtig funktioniert oder beziehungsweise mit anderen Worten, dass es eher wolkenlos ist, dass die Wolken nicht richtig gebildet werden können. Tiefdruckgebiet ist natürlich genau andersrum und diese beiden kämpfen dann in den einzelnen Luftschichten gegeneinander, sodass dann morgens eher Wolken dabei sind, im Tagesverlauf dann eher mehr Sonne dabei ist und es ist auch noch nicht so richtig abzusehen, ob vielleicht auch einzelne Schauer dabei sind. Das muss man alles abwarten. Im Moment sieht es wohl eher danach aus, dass wir auch die nächste Woche relativ trocken erleben werden und die Temperaturen dann auf bis zu 15 Grad ansteigen. Das aber für den Moment von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.
Es ist jetzt gerade strahlender Sonnenschein und ein paar schöne Wolken am Himmel, am Blauen ansonsten, aber es wird, glaube ich, nicht das ganze Wochenende so schön bleiben. Das heißt, vielleicht ist das sowieso dieses Wochenende nicht ganz so akut mit Verweilverboten und so, ne?
Ja, es wird kälter auf jeden Fall jetzt das Wochenende.
Ja, aber der Frühling kommt bestimmt zurück. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns wie immer gerne eine Mail an rheinpegel@rheinische-post.de oder ihr reicht uns auch auf Twitter.
Helene heißt @HelenePawlitzki, ich heiße @ArneLieb.
Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun mit einem RP Plus Abo. Das kostet weniger als 35 Euro im Jahr. Es gibt euch vollsten Zugang auf RP Online mit allen unseren großartigen Premium-Artikeln, insbesondere von Arne. Und außerdem das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Das Angebot findet ihr unter rp-online.de/abo-rheinpegel. Schaut da mal vorbei und vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das schon gemacht haben.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.